Wir öffnen uns der Frage, wer bin ich? Indem wir uns sie selbst stellen ohne eine Antwort zu erwarten, schon gar keine verbale Antwort. Lausche einfach auf das, was auftaucht, wenn du dir die Frage stellst, wer bin ich? Wenn du abschweifst, wiederhole einfach die Frage. Wer bin ich? Wer bin ich? Du kannst es für dich vertiefen, wenn du das Ich im Sinn hast oder du es als Gefühl wahrnehmen kannst. Und dann bleibst du einfach bei dem Ich als Gedanke oder als Gefühl. Je nachdem, was dir entspricht. Verlierst du den Fokus, kehrst du einfach zu dem Ich zurück. All den Fragen, die sich die Menschen stellen, ist in der Regel diese Frage nicht dabei. Und dabei ist es die zentrale Frage, die man sich häufig erst stellt, wenn alle anderen Fragen in irgendeiner Form durch Antworten oder das Fragenstellen abgearbeitet sind. Dann taucht die irgendwann mal auf, wenn die anderen Fragen nicht zur Erfüllung geführt haben. Das ist ein großer Segen und ein noch größerer ist natürlich der, wenn das recht früh in deinem Leben auftaucht und du dich damit auseinandersetzt, mit dem, was dein Leben komplett in eine andere Richtung lenkt. Und durch diese Identifikation mit dem Körper sind wir so fixiert auf das, was im Körper stattfindet, dass wir glauben, dass das unsere Realität ist und dass wir auch die sind, die bestimmen, was unsere Realität ist. Aber wenn du wirklich schaust, dann kannst du sehen, dass das nicht der Fall ist. Und du kannst auch sehen, dass du den Körper betrachten und damit immer einen inneren Abstand hast und schon aus dem Grund nicht der Körper sein kannst. Aber dazu musst du erst auf die Idee kommen, zu schauen, was ist eigentlich wahr, was ist wirklich, was ist meine Wirklichkeit. Könnte auch das als Frage nutzen, statt der Frage, wer bin ich, was ist meine Wirklichkeit oder was ist die Wirklichkeit, weil die und sogenannte meine Wirklichkeit ist ein und dasselbe. Und das bezieht sich niemals auf irgendwas, was kommt und geht. Und der Körper kommt und geht. Und du hast nicht bestimmt, dass er kommt und dass er so aussieht, wie er aussieht, und dass er sich so ausdrückt, wie er sich ausdrückt und dass er irgendwann wieder geht. Nichts davon. Und das ist für viele eine große Angst, weil sie sich daran gewöhnt haben, eine Identität zu leben und immer wieder zu unterstützen, die sie nicht sind. Aber das Leid oder der Schmerz, der dadurch erzeugt wird, ist so groß, dass es nicht wirklich aushaltbar ist und man sich dann wieder immunisieren muss gegen den Schmerz und damit immer wieder weiter von sich fortkommt oder wegkommt von der wahren Qualität, die man eigentlich immer ist. Der Segen besteht darin, wenn man nicht mehr versucht, den Dramen, die sich entfalten, zu entkommen, denn das sind durchlaufende Posten, das sind auftauchende Schwierigkeiten. Möglicherweise sind nicht nur Schwierigkeiten, sind auch Qualitäten. Aber was wir als entgrenzend, was wir als einschränkend empfinden, das sind natürlich Schwierigkeiten. Und die nicht zu versuchen, zu unterdrücken und vor denen zu fliehen, ist im Grunde genommen die Lösung. Denn in der Frage, was es war, stellst du dich ja auf der Wirklichkeit und nicht dem, was deine Idee ist von einer Wirklichkeit oder was deine Fantasie ist von Leben oder von dir selbst. Also sich diese Frage zu stellen, heißt wirklich wissen zu wollen. Und wenn du wirklich wissen willst, was Leben ausmacht oder was die Qualität von Leben ist, die dich im Leben wirklich hält und trägt, dann stell dir die Frage. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, sei dir immer treu. Sei dir in all dem, was du tust, treu und tu das, was für dich total stimmt und dem es sich lohnt, treu zu sein. Und dann kommst du auch irgendwann dahin, dass du der Wahrheit, die du selber bist, treu bist, weil du siehst, dem, was sich mir ständig entzieht, was auftaucht und vergeht, dem treu zu sein, ist mit Frust verbunden, weil du auf das, was auftaucht und wieder abtauchst, keinen Verlass hast oder sich einfach immer wieder dir entzieht. Also kannst du dich im Leben nur an das halten, was sich dir nicht entzieht. Also was vor deinen Augen auftaucht und verschwindet, kann nicht das sein, was das ist, was das Leben selber ist. Und ich behaupte einfach, du bist das Leben selbst und lebst du das in der Öffnung, in das, was ist, ist dein Leben erfüllt. Und deswegen sind wir eigentlich hier. Nicht um irgendwelche Kenntnisse zu erwerben, sondern die Ideen, die falschen Ideen, die wir haben, einfach fallen zu lassen oder nicht mehr zu bedienen, weil eine andere Qualität da ist, der es sich lohnt zu öffnen. Willkommen zum Satsang. Satsang heißt für den, der es noch nicht weiß, der Wahrheit treu sein oder in Verbindung mit anderen an der Wahrheit Interessierten zusammen zu sein und seine eigene Wahrheit damit zu potenzieren. Das ist Satsang. Wir könnten auch das Wort Wahrheit durch das Wort Schönheit ersetzen oder durch Erfülltheit oder Berührtheit. Beliebig. Passt alles. So, ist es das, was du anstrebst? Ist es die Wahrheit, die du anstrebst? Erfährst du dich als Schönheit, als Berührtheit, Lebendigkeit, Spontanität, Glückseligkeit, Gelassenheit und. Nichts weniger kann uns interessieren, im Grunde genommen. Alles andere banal. So, und ist das für dich nicht auf deinem Speisezettel, wird es Zeit, das Menü zu bestellen? Ein Leben ohne das ist kein Leben. Ist ein Vegetieren und wir sind an Wege-Menschen interessiert. Wir Wege-Menschen uns durchs Leben in einer guten Weise. Und eine der Grundtendenzen, die wir brauchen, um uns der Wahrheit zu widmen, ist die Voraussetzung, zu wissen, dass du die Wahrheit nicht weißt. Sonst brauchst du dir die Frage ja nicht zu stellen, wer bin ich oder was es war. Also das heißt, das ist schon mal ein erster Schritt, der Wahrheit treu zu sein, zu sagen, ich habe keine Ahnung. Das ist der erste Schritt zur Demut. Also zu wissen, du bist nicht der Macher, du bist nicht das Wissen selbst, was abrufbar ist. Und sich an eine Instanz oder an sich selbst oder an jemanden zu wenden, das fällt den Menschen schwer, weil sie sich dann zugestehen müssen, dass sie etwas nicht können, etwas nicht wissen oder nicht sind. Also das ist der erste Schritt, sich überhaupt die Frage zu stellen. Und damit ist Demut oder Bescheidenheit eine der Grundrequisiten für die Öffnung in Freiheit oder Wahrheit. Ich habe keine Ahnung, aber ich wüsste es gerne, was wahr ist. So, und dann stellst du dir eine Frage, heißt es, du weißt die Antwort nicht und hast keine Vorstellung, die mit der Frage verbunden ist, die als Antwort auftauchen könnte. Und das ist die Grundhaltung für ein gutes Leben. Keine Ahnung, was als nächstes kommt, aber sollte aus deiner Idee heraus, aus deinem Erleben davor heraus, irgendwas auftauchen, was du erwartest, wird dir das Leben dir nur in den seltensten Fällen präsentieren. Das sei denn, du bist ein 100% sicherer Wahrsager. Wer ist das schon? Also unvoreingenommen zu sein oder sich zu attestieren oder auch anderen zu attestieren, ich habe keine Ahnung, ist auch die Voraussetzung, um hier vorne hinzukommen und davon zu profitieren. Weil sitzt du hier und willst deine Show abziehen, wird es schwierig. Aber das ist die Idee, die viele haben. Wenn ich das jetzt mache, dann muss das oder darf das nicht passieren und damit lebst du in einem Schrank, also in der Einschränkung. Und das ist unsere wahre Position. Wir haben keine Ahnung. Wir könnten eventuell eine haben, wären wir jemand, der bestimmt, was er tut. Und das geht herauszufinden, ob das so ist. Und findest du heraus, dass du niemals bestimmst, was du tust, bist du sowieso auf alles angewiesen, außer auf dich, damit das in deinem Leben Qualität hat, was ein Leben ausmacht. Also viele haben ein Problem mit Minderwert, das ist ein Extrem, was sie extrem hindert. Und aus dem Grund wollen sie nicht demütig sein. Also sie wollen endlich in ihrer Power sein und bestimmen und kontrollieren und so weiter, verhindern, dass Dinge passieren, die sie vorher in Not gebracht haben. Aber da geht es zunächst mal den Minderwert zu überwinden, um dann die Idee von einem Mehrwert, den man dann ist, wieder gehen zu lassen. So, und dann die Chance für die Demut. Aber hast du das Gefühl, du bist minderwertig, wirst du dich immer aufplustern, in welcher Richtung auch immer, um dich als irgendwas darzustellen, als was auch immer, um aus dem Gefühl von Minderwert rauszukommen. So, solange das der Fall ist, gönnst du dir nicht den wahren Wert, der du bist. Erst wenn das beginnt, in deinem Leben Raum einzunehmen, wirst du für diesen wahren Wert gehen. Und dann interessierst du dich nicht mehr für den Minderwert und auch nicht für das Defizit aus dem Minderwert, sondern du orientierst dich nach dem Wert und dann kippt dein Leben in die Richtung, die deinen wahren Wert auch im Außen für dich anzieht. Denn wir sind ein Resonanzfeld und das bedeutet, dass alles, was in dir ist, dir im Außen begegnet. Nicht nur innen, sondern auch im Außen. Womit bin ich jetzt gerade in Resonanz, wo du mir jetzt begegnest?
Ich weiß nicht. Ich wollte eigentlich nur mal gucken, wie das hier so ist.
Okay.
Also, ich glaube, ich habe gestern ja schon ziemlich viel gesagt eigentlich.
Ja.
Ja.
Du meinst, du bist jetzt entlastet?
Nee, also ich weiß jetzt nicht so richtig, was für ein Thema ich jetzt noch irgendwie... Also
du musst nichts produzieren, was uns langweilen könnte.
Nee. Einfach
da sein genügt doch.
Ja, so ein bisschen Freude und Aufregung gleichzeitig.
Ohne eine gewisse Aufregung gibt es auch keine Freude.
Ja. Was mir aufgefallen ist, wenn so Themen und so hochkommen, ist es einfacher, wenn ich nicht alleine bin.
Okay.
Also kann man auch nicht immer so sagen, aber irgendwie ist es dann eine Sicherheit.
Das heißt, möglicherweise hast du ein Defizit, dass du, als du in Schwierigkeiten warst, niemand hattest, der dann für dich da war.
Ja, sicher. Klar. Ja.
Aber worauf deutet das hin? Die Ebene dahinter.
Ich sowieso nie alleine bin eigentlich.
Also. Ich würde genau das Gegenteil sagen.
Dass du oder immer
grundsätzlich immer allein bist, aber das war nicht, worauf ich hinaus wollte, sondern wenn jemand im sogenannten scheinbaren Außen nicht für dich da ist, heißt das symbolisch für dich selbst, du bist nicht für dich da. So, und die Umkehrung davon heißt, der Wahrheit, die du bist, treu zu sein, dann bist du total für dich da.
Ja.
Und du wirst dich nicht in Abhängigkeiten von anderen begeben müssen, damit du für dich da sein kannst oder jemand dich tröstet. Also sind noch Anteile von einem Defizit.
Auf jeden Fall.
Aber es ist auch wichtig, die Erfahrung zu machen, wenn ich in Not bin, ist jemand da.
Ja.
Das heilt erstmal die Not, die du von früher kanntest.
Ja. Und eben hast du ja gesagt, wir sind nicht der Körper und so weiter.
Und so weiter.
Und so weiter. Aber ich finde das im Moment auch ganz schön, wenn man also so den Körper spürt. Also irgendwie ist es auch...
Das ist nicht falsch, aber es ist, ist nicht du, was du da spürst, sondern es ist der Körper, den du spürst. Und der bist du nicht. Sonst könntest du ihn nicht spüren. Wärst du der Körper, könntest du ihn nicht spüren. Weil du bist das, was du bist und kannst dich nicht spüren als das, was du bist. Verstehst du? Also das, womit du identisch bist, dazu hast du nicht den nötigen Abstand, um ein Gefühl dazu haben zu können. Also ist das schon alleine Beweis genug, du bist nicht der Körper, aber in dem Körper findet alles Mögliche statt und es hat einen Einfluss auf deine Psyche, auf dein Wohlbefinden.
Ich bin total empfindlich, wenn irgendwas wehtut, das finde ich ganz furchtbar.
Ich glaube, bist du die Einzige, wenn wir jetzt fragen würden.
Ja, das ist...
Ja, aber der Körper ist ein Instrument, das sich auf die gewisse Dinge, die in dir laufen, aufmerksam macht. Entweder, dass Verletzungen noch da sind oder Dinge nicht gesehen wurden. Und auch, dass sich Themen in dir erlösen. Was du gerne damit verwechseln wirst, dass deine Verletzung wieder auftaucht.
Und ich habe auch das Gefühl, dass es im Körper immer leerer wird. Also manchmal ist es so, als ob da nichts drin ist. Aber es ist trotzdem noch ein Körpergewahrsein, ja, da. Ich kann nicht sagen, da ist keiner.
Also das ist der nächste Schritt, die Verwirklichung. Dann hast du weniger Gewahrsein.
Dann ist gar kein Körper mehr. Gefühl.
Nein, die Gefühle werden noch registriert, natürlich. Aber der Fokus ist nicht mehr primär da. Du wärst ja sonst eine leblose Marionette. Das bist du nicht. Du bist ja noch viel empfindsamer. Das merkst du ja an dir selber auch. Du warst immer schon extrem empfindsam und jetzt bist es noch mehr. Oder?
Ja.
Weil sonst würde gar keine Öffnung stattgefunden haben. So, und das bedeutet natürlich, dass Kleinigkeiten sich intensiver anfühlen, als es früher der Fall war.
Extrem, ja.
Oder genauso wie als du ganz klein warst, bevor die Verletzung kam.
Das ist echt heftig. Also auch im Kontakt mit Menschen. Da kann so viel auf einmal, aber ich bin jetzt in einem Umfeld, wo das total respektiert wird. Weiß nicht. Aber wenn jetzt mal, sagen wir mal, irgendwas zu grob ist, das geht gar nicht. Das ist mir zu viel. Aber irgendwie hat sich das jetzt auch so gespielt, dass es jetzt nicht mehr ist. Also im Umfeld ist das jetzt einfach nicht mehr. Ich bin aus der Stadt raus, so. Andererseits kann ich aber auch auf einmal, wenn jetzt ganz viele Menschen sind, erst geht es gar nicht, aber ich kann dann umschalten und dann geht das alles.
Okay.
Dann ist das so wie, okay, also eingetaucht, egal, dann kann es laut sein, alles. Dann ist irgendwie auch okay.
Okay, und das Umschalten ist was? Wie machst du das?
Ich bin nicht mehr so empfindlich.
Also du machst die Tür ein Stück weit zu?
Wahrscheinlich.
Okay. Die Herausforderung ist natürlich die, sie nicht ganz so weit zuzumachen.
Ja, ich brauche danach auch Erholungsphase, ne, wenn es so zu war.
Naja, was du brauchst, ist ja die Orientierung hin zu dir als die Wahrheit. Und wenn du die hast, das wäre die Sache. Dann zu schauen, wie kannst du damit umgehen, mit dem, was dich vorher überfordert hat, wenn du da drin versunken bist. Dann normalerweise tangieren dich dann die Dinge, die in deinem Körper passieren oder überhaupt auch in der Psyche auftauchen, nicht mehr oder nicht mehr so stark.
Also mehr Praxis.
Ja, wir sprachen ja gestern von der Praxis, dass du sagst, du bist bei dir oder du bist dann mehr und mehr, wenn du in Meditation bist, versunken. Und dann hatte ich dich ja darauf hingewiesen, dass es nicht so leicht ist, damit dann tagsüber zu sein. Es sei denn, du bist da schon so versunken, dass dich da nichts mehr rausholt.
Also nicht immer. Genau.
Aber das wäre gut, wenn, nehmen wir an, du meditierst morgens und dann irgendwann gehst du aus der Tür. Und dann alles, was du dann danach machst, mit dem Fokus zu machen, dass du bei dir bleibst. Und dann zu schauen, was überfordert dich dann noch.
Also im Moment ist natürlich heftig jetzt mit der Corona-Geschichte da. Werde ich noch Geld bekommen? Werde ich noch arbeiten gehen können? Solche Sachen. Da kommen dann schon Ängste auf. Aber andererseits ist dann wieder dieser Kontakt mit der Stille oder was, wo das Gefühl ist, es ist alles da und ich sehe es auch. Ich bekomme von außen auf einmal Sachen. Also ich kriege die Sachen, die fehlen, die kriege ich irgendwie. Ich habe im Moment nicht das Gefühl, dass, aber trotzdem kommt das zwischendurch, dass ich denke, geht nichts mehr, kein Geld mehr oder irgendwas. Aber bis jetzt war es nicht der Fall.
Das ist immer, wenn dann Anteile aus deiner Vergangenheit auftauchen, dann sind die glaubwürdig. Und daher ist es wichtig, dann zu sagen, so, stopp. Was ist jetzt?
Also Vertrauen eigentlich zu haben, aber Vertrauen ist schon zu viel gesagt.
Ja, Vertrauen kann man nicht machen. Du kannst nur eben in dich selbst versunken sein. Und daraus ergibt sich dann das, was man dann Vertrauen nennt. Also das heißt, nicht mehr alles abwehren müssen, was dich ansonsten tangieren würde. und trotzdem offen bleiben. Weil du kannst dich ja nicht verbarrikadieren, wenn deine Aufmerksamkeit in deiner Öffnung ist.
Nee.
Weil du selbst bist ja eigentlich Öffnung.
Ja.
So, und dann, das heißt, da bist du dann durchlässig und da können dann auch die Aspekte sein, mit denen du sonst nicht klarkommen kannst, weil du eben versuchst abzuwehren.
Mhm.
Und indem du dann offen bleibst, wenn etwas auftaucht, entlässt es sich ja in dem Moment. Das taucht ja nur auf, weil es aus deinem System raus will. Und du sagst dann im Moment, Moment mal, bleibt ihr Lieben. Dramen.
Ja.
Amen.
Also da ist noch eine andere Frage, aber ich weiß, dass die aus dem Verstand kommt. Also sind wir dann immer versorgt, egal was passiert? Also vielleicht ja auch nicht.
Was das angeht, was wir sind,
das,
sind wir
ja
immer versorgt.
Ja, aber Menschen sterben, kriegen Krankheiten, die sterben trotzdem. Vielleicht auch, wenn die verbunden sind.
Ja, natürlich.
Mhm.
Wer ist denn für dich der Ausdruck des Verbunden, also des absoluten Verbundenseins
in dieser Existenz? Ramana ist an Krebs gestorben.
So, siehst du. Das ist die Gesetzmäßigkeit von Menschsein, dass die Hülle geht. Es gibt da, also das so, wie das sich vollzieht, wenn Leben scheinbar anfängt und dann wieder weitergeht und dann irgendwann aufhört, das entzieht sich uns. Da gibt es einen Rhythmus, der ist vorgegeben in der genetischen und auch energetischen Struktur.
Mhm.
Da wissen wir nicht, was jetzt einer Regel folgt. Da gibt es, ich meine, ja, wie du selbst sagst, auch Ramana hatte Krebs. Also das, wenn man so denkt, wie heilig jemand sein sollte, der die Wahrheit kennt und lebt, der kann nicht krank werden, weil wir sagen ja auch, Krankheit hat was mit der Psyche zu tun,
genau.
und mit Einschränkungen und so weiter.
Mhm.
Aber dann kannst du sehen, okay, das ist eine Idee, die man hat, aber die Praxis sieht anders aus. Also jemand, der die Wahrheit kennt und lebt, kann durchaus alles Mögliche haben.
Mhm.
Und auch transzendiert haben.
Mhm.
Muss auch transzendiert haben, sonst drückt sich die Wahrheit, so wie jetzt im Fall von Ramana, nicht so aus, wie sie sich ausgedrückt hat.
Irgendwie ist es auch ein Stück weit beruhigend, finde ich. Also so ein bisschen, ja, dann lass, ist halt so. Also man muss nicht so krampfhaft versuchen, gesund zu sein oder irgendwas.
Alles, was krampfhaft ist, ist ja nicht stimmig. Gesund zu sein ist fein und dem Aufmerksamkeit zu geben, sodass du das leben kannst, was deine Wahrheit ist. Das macht Sinn. Aber dich darin zu perfektionieren, weil auf der anderen Ebene ein Mangel an Perfektion in einem selber ist, um das zu kompensieren, ist nicht stimmig. Also gesund zu sein ist auch eine gute Voraussetzung. Bist du wirklich durch Krankheit verhindert, kann es sein, dass du überhaupt keinen Sinn hast für die Wahrheit.
Hm. Gut, noch ist nichts krank. Okay.
An irgendwas muss man sterben, das ist die Regel. An irgendwas stirbt man. Wenn es auch nur ein kurzer Moment ist, wo das Herz stehen bleibt und sonst davor nichts war. Auch das passiert und auch ganz jungen Menschen. So, also wenn du das weißt, lebe total das, was deine Wahrheit ist jetzt. Weil danach wirst du sie nicht mehr leben können. Wenn die Form nicht mehr ist.
Ja. Da ist natürlich dann auch noch die Frage, was ist, wenn die Form nicht mehr ist?
Dann ist die Form nicht mehr.
Ja, ich meine, also.
Und die Inhalte davon auch nicht.
Nee. Aber sonst auch kein Bewusstsein oder Sonstiges.
Wer sollte das haben? Ich meine, jetzt ist ja noch niemand da oder niemand da, der es hätte, oder? Und bestimmt, wie das Leben verläuft. Oder der inkarniert wäre, haben wir nicht. So, wer kann dann danach übrig bleiben, wenn der noch nicht mal hier ist?
Also im Grunde ist es jetzt schon so, oder?
Im Grunde bist du jetzt schon tot.
Oder
von
total
daher kannst
lebendig.
Du nicht sterben.
Oder total lebendig.
Ja, genau. Je nachdem, welchen Blickwinkel du hast. Also das, was ja nie wirklich ist, das ist ja, was dieser Ausdruck ist von diesem Körper und der gesamten Welt, der gesamten Erscheinung. Das ist ja nie wirklich, weil es in dem Moment, wo es gesehen wird, schon nicht mehr das ist, als was es gesehen wurde. Weil er hat nicht wirklich eine Wirklichkeit. So, an was willst du dich dann halten? Weil die Persönlichkeit hat immer die Idee, sie muss sich an irgendwas halten. Und dann hält sie sich an seinen eigenen Tendenzen fest. Hm. So, in dem Moment, wo das nicht mehr der Fall ist, weil diese Tendenz sich an der Wahrheit festhält, so passiert kein Festhalten im Sinne von irgendwelche Nachteile für dich, die dann auftauchen, sondern das Einsinken in das, was nichts mehr festhalten muss. Also nicht in der Not ist, irgendwas festzuhalten. Und daher muss man am Anfang die Wahrheit festhalten, damit man sie dann nicht mehr festhalten muss. Man erkennt, man ist die Wahrheit. So, und das ist Freiheit, dass niemand da ist. Es ist immer nur jemand da, wenn ein Festhalten passieren muss. So, und wenn nicht? Und wen haben wir dann, wenn diese Attribute als Bewusstsein, die in der Form jetzt wirken, nach dem Tod nicht mehr sind? Wen haben wir dann noch? Wen oder was? Ja, also, was uns hilft, ist zu sehen, wir sind das, was wir sind, nach dem Tod. Weil die Form sind wir nicht. Und die Welt ist nicht wirklich. Und wir sind das währenddessen. Während das so aussieht, als wäre das Wirklichkeit hier. Und davor auch. Also ununterbrochen, mit anderen Worten. So, das ist das Einzige, was lebenswert ist und angstfrei ist. Weil da nichts aufgetaucht ist, was von dem du sagst, das bin ich, was dann wieder gehen könnte.
Ja, das ist dann einfach.
Und muss.
Ja.
Das ist die einzige Chance. Damit bist du hier in einem Lebensrettungssessel gerade.
Oder Totensessel, Sterbensessel. Okay, danke schön.
Hier rings um uns herum, ich habe mindestens 2 Bestattungsinstitute gesehen.
Aha,
ganz nah.
Das ist gut, ja. Danke.
Sie kam, um zu leben, nach vorne und ist hier gestorben. Ja, wir haben nicht wirklich Angst davor, dass die Form geht. Wir haben Angst vor den Schmerzen davor. Und der wahre Tod für uns ist die Idee, dass wir nicht mehr sind, wenn wir uns unserer selbst nicht mehr bewusst sind. Also wenn dieses Alltagsbewusstsein nicht mehr ist, von uns als ein scheinbarer Jemand. Das ist die Angst, die wir haben. Nicht mehr bewusst zu sein. Aber es ist, wenn tot ist, niemand mehr da, der sich bewusst und der sich nicht mehr bewusst ist. Weil niemand da ist. So, wie kann der sich danach dann als jemand noch bewahren und dann eine nächste Inkarnation anstreben, an der er sowieso nicht teilhat? Ja.
Als ich vor ein paar Wochen mal in der Weile in Einheitsbewusstsein war, hatte ich aber gar nicht das Gefühl, dass es sich tot anfühlt, sondern im Gegenteil irre lebendig.
Ja, ja, das, was du bist, ist die totale Lebendigkeit. Ja. Aber das ist, du sagtest ja selber, tauche ich wieder ein in das Alltagsbewusstsein, sagtest du selbst, das ist unaushaltbar.
Das fühlt sich vergleichsweise tot an.
Also, ja.
Wenn man das mal erlebt hat, fühlt man sich bestraft, wenn es wieder weg ist. Das ist wirklich so.
Ja, eben. Ja. Das ist das. Also, diese Lebendigkeit muss dich davon überzeugen, dass es das wirklich einzig Wahrhaftige und Erstrebenswerte oder Lebbare oder zu Lebende als Qualität ist. Es hat so seine Tricks, um uns zu animieren, sich hier zu öffnen. Daher ist natürlich diese Qualität sehr bedürftig, weil sie unsere Aufmerksamkeit braucht. Ja.
Wie die Karotte, der man hinterher rennt.
ja, ohne Karotten können wir schlecht leben. Mhm. Und man kann ja auch schlecht sehen. Und bei der Wahrheit geht es darum, hinzuschauen. Also muss man schon ein paar Karotten essen. Noch nicht die Fähigkeit hat, hinzuschauen. Ja, wir kämen von selbst nie auf die Idee, uns zu entgrenzen oder von der persönlichen Struktur zu lösen, weil wir ja von Anfang an glauben, dass wir sie sind. Außer in den Momenten, die, wenn sie als Gnade ganz früh auftauchen, wo gesehen werden kann, okay, hier ist irgendwas, stimmt hier nicht, was hier so gelebt wird. Was bin ich da eigentlich, was da in welche Rolle jetzt auch immer spielt.
Oder wenn man davon hört und selber, also ich hatte das selber nicht erlebt, bevor ich davon gehört hatte, aber irgendwas tief in mir drin wusste, dass das worum es geht und sonst nichts.
Ja, wir wissen alle in uns, tief in uns, leider bei vielen vergraben, wer wir sind, das wissen wir ganz genau. Mhm. Wie kann sich etwas, das nicht weiß, was es ist, an sich selbst erkennen? Wie soll das gehen? Ja. Also das heißt, das, was wir nicht sind, ist uns immer fremd. Und wir versuchen uns damit anzufreunden. Und eigentlich merken wir, es ist unser Feind, aber wir halten dran fest, damit wir überhaupt irgendeine Idee von Halt haben. Und dann hast du in der Meditation sogar Angst, dass das verschwindet, was dir die ganze Zeit Probleme bereitet. Die ganze Struktur. Wenn die dann weniger wird, dann, oh mein Gott. So, und da taucht dann mein auf, das ist schon falsch. Und Gott taucht auf, ja, den wir auch nicht haben, den es nicht gibt. Also sehen wir halten uns selbst in der Not an Dinge, die uns nicht aus der Not helfen oder retten. Was ist schon mein? Also auch der Körper ist geborgt und die ganzen Inhalte davon sind geborgt. Und die Leihgebühr ist teuer. Die Leihgebühr zurückzuzahlen heißt, man gibt es wieder zurück und hat sich aber drin verliebt.
Aber warum ist es denn so, dass die allermeisten Menschen davon gar nichts wissen und das so eigentlich ja normal ist, hier dieses Kommen und Gehen auf diesem Planeten, dass man kommt und geht ohne die damit?
Das kann man ganz locker beantworten, weil es so ist. Eine andere Antwort gibt es dafür nicht. Es ist so.
Das scheint ja irgendwie schon recht gemein.
Naja, für etwas Gemeines brauchen wir jemanden, der gemein ist. Und den haben wir ja nicht. Es ist ein unpersönliches Universum. Du bist eine unpersönliche Erscheinung. Und was zählt ist, das können wir auch auf das anwenden, was wir eben im Gespräch hatten. Es passiert einfach. Und die Vielfalt, die sich möglicherweise ausdrücken kann oder als Potenzial in diesem Bewusstsein existiert, drückt sich als Vielfalt aus. Das heißt, alle möglichen Kombinationen, sodass auch wir dann sagen müssen, okay, auch ein Heiliger ist krank oder hat Krankheiten oder hat Einschränkungen. Ja? Was man sich ja so nicht vorstellen kann. Aber wenn man das sieht, dass es alle möglichen Kombinationen von allem Möglichen gibt, dann ist nicht angestrebt, dass Menschsein bedeutet, sich der Wahrheit zu widmen. Und wenn man das nicht tut, ist alles falsch. Sondern alles ist so richtig, weil es nicht anders sein kann. Und es gibt keine Instanz, die vorgibt, das wäre ja eine Bestimmung, sagt so, das wird und muss so sein. Und du könntest an dir vorbeileben. Niemand kann wirklich an sich vorbeileben. Müssen wir eigentlich sagen. Von daher ist Satz eigentlich auch sinnlos. Ja, es war. Weil alles ist richtig, so wie es ist. Aber da es in einer unpersönlichen Hülle mit unpersönlichen Inhalten eine persönliche Haltung gibt, die sagt, das gefällt mir nicht, und da es Gesetze gibt, die besagen, manches wird einem persönlichen Bewusstsein niemals gefallen, bestimmte unangenehme Gefühle oder Situationen oder was auch immer, Herausforderungen, denen man sich nicht stellen kann.
Ja, ja, und ist dann ja auch genauso richtig, wie es ist. Ne? Und vielleicht sind das wirklich so komische, weirde Ideen von Perfektion oder dass es sowas gäbe. Ne? Das ist natürlich Quatsch.
Ja, aber die Quatsch ist es, das in der Sphäre zu suchen, wo man es nicht finden kann. Also in der von der Unvollkommenheit. Aber diese Unvollkommenheit ist vollkommen. Mhm. Ja, auch das noch. Aber wenn du die Vollkommenheit suchst, also die Identität mit etwas, was sich in seiner Qualität, was unersetzbar ist oder unersetzlich ist und immerwährend Qualität ist und bleibt, dem, was du wirklich bist, sozusagen öffnet bzw. es verwirklicht, dann ist schädigt das alles hier nicht, was Einschränkung ist. Mhm. Ja. Dann kannst du alles, du kannst auch Krebs haben. Wir wissen ja auch, dass Ramana ein perfektes Beispiel ist für das Erleben von Krankheit und damit nicht identifiziert zu sein. Sodass seine Schüler, die da dabei waren, wenn die Operationen stattfanden, oder er überhaupt durch die Gegend starkste, weil er kaum laufen und Schmerzen, also konnte und Schmerzen hatte, gestaunt haben, dass es möglich ist, dass man so detached ist von dem, was im Körper passiert. Und das kannst du nur sein, wenn du dich identifizierst bzw. verwirklichst als das, was nicht der Körper ist. Du registrierst es dann, du schaust auch, dass du das versorgst, aber du gibst dem nicht übermäßig viel Aufmerksamkeit. Einfach weil es für dich die Bedeutung nicht hat und nicht in deinem Fokus ist. Tja, und damit ist das hier eine totale Perfektion, die sich aber für das Bewusstsein, was in der Form residiert, oft als genau das Gegenteil darstellt. Weil es einfach für das System, was es so sieht, nicht aushaltbar ist, was da passiert. Und wenn man die Idee schon mal fallen lassen könnte, wie alles sein sollte, das wäre ja schon genial. In dem Moment wärst du frei von deinen Verletzungen und Geschichten aus der Vergangenheit.
Ach, und da fällt mir auch ein, dass als dieses Einheitsbewusstsein war, ich auch ganz zu Beginn, also es war fast der allererste Eindruck oder der Gedanke, wo ich so lachen musste. Ich dachte, es war ja alles perfekt bis genau hierher. Also es war ja alles genau perfekt, so wie es hat sein müssen.
Ja, sein müssen ist zu viel, weil da ist wieder jemand, der, ja, der verlangt, dass irgendwas muss.
Ja, also
es ist, wie es ist. Nichts kann nicht anders sein, als es
gerade
ist.
So. Es konnte gar nicht anders sein. Es war ja alles perfekt. Ja. Aber so ist es, vergesse ich wieder. Ne? Da kommt dann Hagen. Du hast doch schon mal gesehen.
Das ist das Vergessen des Vergessens.
Oh.
Dann ist auch die Erinnerung wieder auf.
Ja.
Ja, mal taucht dies auf, mal taucht jenes auf, mal tauchen wir auf, mal tauchen wir wieder ab. Das ist ein einziger Tauchgang. Ja. Und viele wollen darin untertauchen. Ja. Wollen nichts damit zu tun haben. So schnell wie möglich den Planeten verlassen. Die wir ja jetzt auch. Wir wollen lieber zum Mars, weil wir denken, den haben wir noch nicht ruiniert. Das kriegen wir auch hin. Aber nichts wie weg von den Problemen, die wir hier kreieren. Das ist so symbolisch für uns als Menschen. Nichts wie weg, wenn wir Probleme haben, alles nutzen, was uns nicht mehr damit konfrontiert, was wir nicht aushalten können. Nichts wie weg. Und das Gegenteil, die Qualität zeigt sich, wenn genau das Gegenteil passiert. So, genau da schaue ich jetzt hin. Daher die Karotten. So, schaust du irgendwo hin, willst du nur die Wahrheit wissen, präsentiert sie sich dir. Das ist ein cooles Gesetz. Warum? Weil wir in Resonanz sind dann mit der Wahrheit selbst, die in uns wissen will, bekommen wir die ganzen Daten geliefert, die wir brauchen, um dann zu wissen und dann entsprechend leben zu können. Und daher dieser Wert dieser Frage, wer bin ich, und in der zu ruhen, heißt, das ganze Universum liefert dir sogar in dem Moment direkt schon die Daten, alles. Aber möglicherweise schaust du noch nicht in die Richtung, wo sich das für dich ausdrückt. Und dann muss man die Frage öfter wiederholen oder in der immer wieder sein, bis sich dann für dich das enthüllt. Das heißt, die Kehrtwendung von der Wichtigkeit, die die persönliche Ebene hat, hin zu der Wahrheit selbst.
Also man weiß, irgendwas nämlich auf der persönlichen Ebene noch zu wichtig. Sonst wäre das dauerhaft jetzt da geblieben.
Du nimmst es nicht zu wichtig, aber es taucht als ein Element auf, was deine Aufmerksamkeit woanders hinlenkt, als sie eigentlich hingehört. Mhm. Aus deiner Sicht sollte sie ja dahin gehören, wo die Wahrheit ist. Und das sind die Momente, wo du jubelst und sagst, oh, Einheitsbewusstsein. Karotte ist weg, bin angekommen, Einheitsbewusstsein. Und das ist nur eine Vorstufe, weil Einheitsbewusstsein ist nur das Bewusstsein, dass alles hier eins ist, ein Bewusstsein ist. Aber darüber hinaus gibt es die Erkenntnis von dir selbst als das, was keine Einheit kennt, sondern als eines ist. Als eines Einziges.
Wie fühlt sich das dann an?
Man kann nicht beschreiben, wie sich ein Gefühl anfühlt. Außer so ein paar Dominante wie Angst. Aber beschreibt man Glückseligkeit. Oder Gelassenheit. Erfülltheit. Mhm. Es ist ganz wichtig zu wissen, weil du fragst jetzt, wie fühlt sich das an, weil das dann den scheinbaren Unterschied markiert von Nicht-Wirklichkeit und Wirklichkeit. Das, was wir sind, ist kein Gefühl. Never, ever ein Gefühl. Ich sagte das ja vorhin schon. Es müsste, das, was wir sind, müsste in einer gewissen Distanz von uns sein, dass wir das als Gefühl wahrnehmen können. Und da wir die absolute Identität damit sind, gibt es keinen Unterschied, der das ermöglichen würde, dass wir sagen könnten, das ist ein Gefühl, das kann ich jetzt wahrnehmen. Aber wir können Bewegung im System hier wahrnehmen als ein Gefühl, weil das Bewusstsein nicht das Gefühl ist, sondern das Gefühl zwar ausdrückt, aber nicht das Gefühl selbst ist, sodass es einen Abstand gibt vom Gewahrsein zu dem, was da passiert. So, aber wenn diese Verwirklichung ist, dann hast du auch Resonanzen zu bestimmten Gefühlen, die unter bestimmten Umständen oder in bestimmten Momenten auftauchen, die du dann beschreiben kannst. Ja. Du kannst beschreiben, dass da jetzt mehr Glückseligkeit ist oder mehr Gelassenheit oder totale Klarheit und so weiter. Aber das, was du dann spürst, ist immer nur die Widerspiegelung davon, dass du total involviert bist in das, was du wirklich bist. Aber du spürst niemals das, was du bist. Never, ever.
Nee, ich wollte nur wissen, ob das so eine, wie soll ich das nennen, Lebensqualität dann noch hat, weil ich fand ja diese Lebendigkeit in diesem Einheitsbewusstsein schon so toll.
Ja, da gilt es zu wissen, dass wenn du solche Erfahrungen, so tiefe Erfahrungen machst, die machst du dann von 0 auf 100, nennen wir es mal so, oder von 30 auf 100. Und der Sprung von 30 auf 100 ist gigantisch und die Begeisterung darüber in der persönlichen Facette, die da noch anwesend ist, ist auch riesig. So, je mehr du dich dem Level von 100 näherst und kommst auf 70, 80, dann ist der Unterschied davon und die Begeisterung darüber zwar auch da, aber nicht mehr auf dem Level wie davor. Also daher kommt aber die Idee, wenn Verwirklichung ist, dann bin ich dauernd in diesem High. Und das würde dich, also es würde auch ein High nicht überleben. Das würde dich töten, weil das Nervenkostüm oder das Nervensystem das nicht aus, die könnte diese Schwingung von dieser beständigen Aufregung oder beständige Liebe oder Zuneigung zu irgendwas in extremer Form, kann kein System aushalten. Würde dich töten.
Das balanciert sich ein.
Ne? So, und ich verweise deswegen immer die ganze Zeit darauf, schau nicht, wenn du dich dem, was du bist, öffnen willst oder das verwirklichen willst. Schau nicht nach einem bestimmten Gefühl, weil du gehst da fehl. Du bleibst da irgendwo hängen in der Idee der Fantasien oder in dem Ideenreich der Fantasien. Also mit keiner Vorstellung zu meditieren oder seine Sadhana zu machen, ist das Zentrale. Trotzdem, auch wenn du eine Vorstellung hast, wirst du trotzdem davon profitieren. Das sagte ich ja gestern auch schon. Dass jede Orientierung als Öffnung in das, was wir sind, eine Wirkung hat, egal wie falsch sie ist. Mhm. In Anführungsstrichen falsch. Und wir wissen, es gibt ja nichts falsch, aber trotzdem in Bezug darauf, was eine totale Öffnung wäre, die keine Idee hat von dem, was da rauskommen soll, sich aber dem total widmet. Das ist ein großer Unterschied, zu einer Idee anzustreben und dann immer alles zu entwerten, was sich stattdessen zeigt. Ja, und sagen, das ist es nicht, das ist es nicht, das ist es nicht.
Nee, das war nicht wahr. Nachdem die Enttäuschung, als es wieder weg war, vergangen ist, also da hatten wir ja schon irgendwie beim Gefühl gesagt, ich kann jetzt nicht die ganze Zeit enttäuscht sein, das macht ja keinen Sinn. Deswegen. Aber trotzdem war es schön natürlich.
Ja, ohne Frage. Das sind aber die Bonbons, die uns bei der Stange halten.
Ja, genau. Ja.
Und sie haben immer eine Auswirkung, also jede tiefe Erfahrung hat eine Auswirkung auf das System als unterstützende Funktion. Hebt einfach dein Level an.
Und ich habe solche Schmerzen.
Du musst ein bisschen lauter sprechen. Ich höre dich kaum und die anderen wahrscheinlich gar nicht.
Ich habe solche Schmerzen. Jetzt schon seit 2 Jahren. Und es wird immer schlimmer. Auf welches Level soll ich mich denn da jetzt da? Also mit was soll ich mich befassen? Ja, diese Schmerzen hören gar nicht mehr auf. Und ich habe heute Nacht versucht zu meditieren. Wer hat Schmerzen? Ja, wer sieht Schmerzen? Aber ich komme da nicht ein Stück weiter.
Du kommst schon weiter, nur es kann sein, dass du es nicht registrierst. Du kommst damit schon weiter.
Ich fühlte mich heute Nacht so ein bisschen wie Hans, der gestern so diese Handbewegung machte. Und ich komme nicht über so einen Punkt drüber. Zuerst bin ich über diesen Punkt, vor dem Punkt weggelaufen, dass ich irgendwie anfing, ab um zwischen 2 und 4 wäre ich immer nachts wach. Und in den letzten 2 Jahren habe ich einfach gebügelt oder so, ja, weil in der Bewegung war es dann besser. Und, aber ich meine, ich kann ja nicht immer nachts bügeln und durchs Haus laufen.
Und, du kannst damit reich werden, ne? Bügelzentrum.
Ja, ich habe alles abgearbeitet. Ich war total, habe gut funktioniert. Aber es erwischt mich immer mehr, dass ich immer wieder nachts aufwache. Ich bin heute Nacht nicht aufgestanden. Ich habe nicht gebügelt, sondern ich habe wirklich versucht hinzusetzen. Ja, wer hat jetzt Schmerzen? Weil ich gestern auch immer wieder, ja, die Frage, wer... Oder wer sieht es? Oder wer fühlt es? Und diese ganzen Fragen. So.
Weißt du, warum dir das dient? Selbst wenn du noch weiter Schmerzen haben wirst, wirst du irgendwann sehen, dass du nicht das bist, was Schmerzen hat. Weil die Frage in dir, als sich in dir etabliert. Und das ist total wertvoll, das in so einer Situation zu tun. Selbst wenn es im Moment so aussieht, als würde das nicht wirken. Aber es tut es schon. Tut es. Weil du kannst nicht wissen, wie viele Schmerzen du sonst gehabt hättest, hättest du dir die Frage nicht gestellt. Kannst du ja nicht. Also man kann immer mit dem, was Schmerz ist, gut umgehen oder recht gut oder sehr gut umgehen, wenn man weiß, dass man nicht das ist, was der Körper ist.
Ja, aber der Schmerz ist ja da, Moni. Das ist ja da.
Ja,
also
ja,
ich dachte ja, ja eine Physiotherapeutin sagt, vielleicht ist es psychisch. Ja. Das ist ja da.
Das wird ja nicht bestritten. Das bestreite ich auch nicht, dass er nicht da ist. Aber dann, gerade dann, wenn er da ist, muss es ja eine Möglichkeit geben, damit besser umzugehen, als wenn du sagst, ich habe den Schmerz und will ihn nicht haben. Willst du ihn nicht haben, wird der Schmerz stärker. Kannst du davon ausgehen?
Das spüre ich.
So, und in dem Moment, wo du dir die Frage stellst, wer sieht den Schmerz, kannst du nicht gleichzeitig im Widerstand gegen den Schmerz sein. Es sei denn, du stellst dir die Frage, wer sieht den Schmerz? Nicht. Nee. Das ist natürlich klar. So, okay, lass uns nochmal schauen. Ich habe ja gehört von anderer Stelle, dass du am Rücken Schmerzen hast, richtig?
Ja, und hier im ganzen Körper, so ein Ziehen.
Okay. Also nicht nur am Rücken.
Nee, nicht nur am Rücken.
Okay, das heißt, du hast dich, wenn wir das so bildlich übersetzen, eingeschränkt, reduziert, zurückgenommen.
Ein Leben lang, ja.
Ja. Das heißt es, du hast aus deiner Sicht keine, sagen wir es drastisch, Daseinsberechtigung und das Leben präsentiert dir eigentlich nur, was du nicht aushalten kannst. Und dann ziehst du dich zurück und verbarrikadierst dich gleichzeitig. Das ist so ein Lebenshaltungsthema. Lebenseinstellung. Die Flucht nach innen ist das. Dich zu schützen, dich stark zu machen, sodass du nicht handlungsfähig bist. Das ist, was das symbolisiert. Du bist nicht handlungsfähig. Richtig?
Ja, und jetzt bin ich gar nicht mehr, also körperlich nicht mehr. Jetzt bin ich körperlich nicht mehr handlungsfähig.
Ja, aber der Ursprung ist in der Psyche. Liegt in der Psyche. Und drückt sich dann, wenn das, was da ansteht, was ausgedrückt werden will, in Anführungsstrichen, und nicht kann, drückt sich dann als Einschränkung im Körper aus. Und daher können wir es dann lesen, daher kann ich dir sagen, was es ist. Du fühlst dich im Leben eingeschränkt. Und das heißt, du lebst deine Wahrheit nicht und hältst dich wahrscheinlich an irgendwelchen Ideen fest, wie dein Leben aussehen sollte, aber es ist nicht möglich oder geht nicht. Und du hältst dich in vielleicht Konstrukten, die eigentlich überhaupt keinen Sinn machen, auch für dich schon nicht mehr, aber du bleibst dabei. Irgendwas in der Richtung muss passieren, sonst wäre das nicht so. So, und die Umkehrung besteht darin, dich nicht auszubremsen, dich nicht selber auszubremsen, dir zu gestatten, das Leben zu leben, ins Leben zu gehen und dich dem zu öffnen, was es dir bietet. Und die Gelenke auch? Auch. Ja. Ja, das heißt, du lebst nach einem solchen Konzept. Und das ist eine so schmale Bahn, alles drumherum außen wird verdrängt. Also müsstest du anfangen zu schauen, was dir das Leben bietet.
Ich dachte, ich hätte keine Angst, aber es kommt gerade Angst bei mir hoch.
Wovor?
Was das Leben mir bietet, wird ein bisschen Schiss oder vor. Vorher hätte ich noch gesagt, Moni, Angst habe ich nicht, aber Schmerzen habe ich, weil vorhin das Thema war. Angst habe ich keine, aber jetzt, wo du darüber so sprichst, kriege ich plötzlich Angst.
Ja, weil du stellst dir gerade vor, wie es ist, wenn du dich öffnest, dem öffnest, was dir Angst macht. Und damit ist die Angst der Auslöser für das. Die Angst ist das, was uns zusammenzieht. Das Prinzip von Öffnung und Liebe ist das, was uns öffnet und leitet. Also bist du in ständiger Angst. Wie du mit dem klarkommen könntest, würdest du dich jetzt öffnen. würdest du nicht mehr die Schmalspur bedienen. Das war ja das Symbolische. Und dann fing das an. So, damit siehst du, du bist total, also du schränkst dich total ein. Du, in Anführungsstrichen, deine Struktur verlangt das von dir. Es gilt jetzt, Mittel und Wege zu finden, da rauszugehen. Also diese gewohnten Pfade zu verlassen und zu sehen, das bringt dich nicht um, sondern im Gegenteil, es öffnet dich. Und du erfährst dich dann als jemand, der am Leben teilhat und im besten Falle Leben selbst ist und dann alles begrüßt, was auftaucht und nicht abwehrt. Und du wehrst alles ab. Und ich darf das ja, ich hoffe, ich darf es sagen, aber du kriegst es durch deine Kinder gespiegelt. Oder durch die Lara. Auch, du weißt ja. Das ist dasselbe Prinzip. Ob man so oder so entkommt, egal auf welcher Ebene, man versucht zu entkommen, weil man in Angst ist. Du gehst nach innen und sie geht nach außen. Das ist alles dasselbe. Selbe Spiel. Und die einzige Chance ist, sich der Angst zu stellen. Also schon mal primär der Wahrheit. Ich habe jetzt nicht primär einen Schmerz, sondern ich habe primär Angst. So, und dahin zu schauen. Und der, wann immer sie auftaucht, nicht versuchen zu entkommen, das wäre die Lösung. Damit weichst du das alles wieder auf und lässt dir währenddessen auf der Körperebene helfen, dass sich das darin und dass sich das unterstützt. Und mit einem guten Osteopathen oder wem auch immer, was da für dich dein Wunsch ist oder dir gut tut. Weil das würde ich machen. Ich würde anfangen, jetzt Dinge zu tun, die dir gut tun und die deinen Horizont erweitern, die dich öffnen, weiten. In die Ausdrucksmöglichkeiten des Lebens. Und die starken Rückenschmerzen, die du ja auch hast, sind Lebensverweigerungen. Es ist ein klares Nein zum Leben. Symbolisch. Und für mich ist Satsang das totale Ja zum Leben. Die Chance wirklich da, nicht durch 500 Jahre Therapie gehen zu müssen, relativ schnell zu sehen, so, was ist die Wahrheit, wohin muss ich mich orientieren, was ist es, was mich einschränkt und das, was dich einschränkt, nicht mehr zu bedienen. Und der Wahrheit treu zu sein, da bist du deiner inneren Wahrheit auch treu, weil es geht nicht anders, der absoluten Wahrheit, die du bist, treu zu sein, ohne dir auch dann selber treu zu sein. So, und dann ist alles kein Thema mehr. Wie geht's dir im Satsang? Verstärken sich die Symptome oder?
Na, heute Nacht, also heute Nacht ging's, war extrem, heute Morgen auch noch. Und eben auch, ich konnte gar nicht mehr sitzen von dem einen Stuhl zum nächsten. Jetzt hört's langsam auf. Mhm. Also
ja, du kannst jetzt deine Grenzen nicht mehr so halten, wie du es sonst tust. Ja. Damit spürst du die Einschränkung nicht mehr. Also wenn du hier sitzt, kannst du dich nicht mehr so als das bestätigen in der ganzen Totalität, in der du sonst das ausdrückst, was du glaubst zu sein. Also bleib immer hier vorne sitzen.
Ja, fällt richtig ab. Also da irgendwelche Bandscheiben, von denen mir da erzählt werden, da irgendwelche Verlagerungen, verlagert sich gerade alles schön. Oder lagert sich gerade alles irgendwie schön ein. Macht mich ganz wuschig alles im Außen, merke ich gerade. Vielleicht sollte ich mich einfach gar nicht mehr irgendwie da, sondern wirklich Prioritäten setzen und ich setze mich morgens und abends mit mir hin.
Ja. Und sei wuschig.
Mit mir.
Wenn wuschig ist, was heißt denn das für dich? Leichte Verwirrung heißt das doch, oder?
Ja, es wuschig heißt leichte Verwirrung von dem, was andere mir erzählen oder erzählen wollen ständig. Das macht mich ganz wuschig.
Ja, dann entscheide dich für dich und sag, ich kann es im Moment nicht hören, komm später wieder oder gib mir eine Kurzform per E-Mail. Im Moment kann ich das nicht hören. Dann gehst du da raus aus der Situation. So geht das los, mit dem für dich einstehen und nicht die Angst zu haben, wenn du jetzt da dem nicht genügst, was da jetzt verdankt wird von dir, was dann passiert. Liebesentzug und so weiter. Du bist jetzt dann auf dich selbst zurückgeworfen, auf dein eigenes Potenzial. Und das ist gut, weil das ist ja da.
Ja, jetzt habe ich auch keine Angst mehr. Ich hoffe, dass das anhält. Also, ich sehe gerade so den Sitz da hinten, wo ich dann, okay.
Ja, aber das wird nicht ganz anhalten. Es sei denn, wir haben heute einen wundervollen Tag, wo nur Wunder geschehen. Aber die Einschränkung, die es schon hat in deinem System, heißt, es wird dir wieder zurückkehren. Oder wird dir vielleicht erst jetzt bewusst werden in seiner Intensität. Und dann heißt es, nicht davor davonlaufen. Das ist die einzige Chance, die du hast. Weil die Wahrheit ist dann in jedem Moment, wo die Wahrheit auftaucht, jetzt ist Angst. Aber wer hat Angst, fragst du dich dann. Mhm. Weil du es trainiert hast. Und wenn du weißt, es ist nicht deine Angst, dann kann sie doch da sein. Sie kümmert dich doch dann gar nicht. Und so oft, es geht in Satzung, weil da passieren einfach Dinge auf der Energieebene, für die man sonst manche Jahre braucht, um sie durchlaufen zu lassen. So ein Jungbrunnen. Schönheitsinstitut. Innen und außen. So, wenn es wieder arg schlimm wird, dann kommst du halt nach vorne.
Große Fragen habe ich nicht.
Ja, musst du ja auch nicht haben.
Ich habe gespürt, wie gut mir das tut, dass sich alles hier bewegt hat. Und da wollte ich mich dann noch einmal aussetzen, weil ich habe auch vorher gemerkt, dass ich dein Energiefeld nicht aushalten konnte. Das war zu viel. Und jetzt fühle ich mich schon deutlich besser. Und dann nehme ich an, es ist mehr Bewegung, Leben und Freude und sowas. Deswegen würde ich noch einmal gerne aufdanken.
Ja, super. Ja, machen wir.
Okay. Und mal schauen, was kommt.
Ja, ja.
Mhm. Dann kommt Angst.
Okay. Einfach da sein lassen. Mhm. Und sprich einfach, was passiert, wenn du magst, wenn es uns hilft, zu wissen, was gerade so läuft, dann erwähne einfach, was gerade so in dir ist. Beispielsweise, ob die Angst bleibt.
Ja, Traurigkeit jetzt.
Okay.
Also, meine Themen. Meine Themen.
Ja, ist doch cool, weil die tauchen auf, weil sie jetzt eine Chance haben zu flüchten. Sonst hältst du sie.
Das ist gut.
Du hältst sie sonst immer gefangen. Bleib hier, sonst habe ich nichts außer dem. Und jetzt können sie gehen. Traurigkeit ist auch Schönheit, das hat eine Tiefe. Traurigkeit ist nah an der Berührtheit.
Ja, eigentlich immer Angst, dass ich, dass ich versage. Ich habe so viel Verantwortung übernommen und.
Ja, aber die Sache ist die, dass du die gar nicht hast, die Verantwortung.
Nee, und
versagen kannst du auch nicht, weil wir könnten sagen, das Universum verlangt von dir, dass es genau, dass genau das passiert, was sich durch dich ausdrückt. Egal, was du davon hältst und denkst, es müsste so oder so sein oder perfekt sein. Es ist immer perfekt. Wir können es noch nicht sehen. Also wenn wir Verantwortung haben für andere, wahrscheinlich meinst du deine Kinder, deinen Mann oder Familie, die bekommen durch dich genau das, was sie brauchen, was sie als Resonanz anziehen, weil sie sind ein bestimmtes Energiefeld, das so einen bestimmten Ausdruck braucht. Und sie sind deswegen in der Familie, wo du die Mutter bist, weil du die Mutter bist, in der Familie bist. Und sie genau das geliefert bekommen, was ihnen niemand anders geben könnte, damit sie im Leben das erkennen können, was für sie wichtig ist zu erkennen und zu leben. Und manchmal muss man da erst auch Dramen erleben und schwierige Zeiten haben, um zu sehen, was in einem selber passiert, um dann darüber hinausgehen zu können. Und du hast keine Wahl in dem, was du tust oder nicht tust. Insofern hast du auch keine Verantwortung. Aber es ist trotzdem gut, mit einem guten Gefühl oder mit einer guten Qualität dann alles zu machen, was zu machen ist. Aber du kannst dann sehen, manche Dinge können gemacht werden und andere nicht. So, und wenn du dann siehst, okay, das sind Dinge, die gefallen mir an mir selber nicht, dann schau hin, warum sie dir nicht gefallen und schau, ob du sie ändern kannst. Aber immer ist alles richtig. Und in dem Moment, wo wir uns damit nicht mehr gut fühlen, ist das, was davor richtig war, dann nicht mehr 100% richtig, dann geht es in eine andere Richtung und dann ist das wieder richtig. Du sagst so, ich habe das gesehen, ich bin da nicht vielleicht umsichtig gewesen oder ich war zu grob oder irgendwas, was auch immer. Es gefällt mir nicht an mir so. Und dann schaust du dir das an und schaust, warum das so ist in dir, warum das in dir ausgelöst werden konnte und hast mit der Zeit dann Klarheit für dich. Und dann drückst du was anderes aus, dann steht das an. Aber davor konntest du nicht in dem Bewusstsein sein, was danach in dir auftaucht, wenn du dir das angeschaut hast. Und das machen wir immer wieder. Wir sagen immer, okay, ich weiß heute, das hätte ich nicht machen dürfen. Aber hättest du es anders machen können? Nein.
Also ich habe ja wieder
Hals. Okay. Ja, wir arbeiten eins nach dem anderen ab jetzt. Wir haben ja gestern schon das Thema gehabt, dass es mit der Wahrheit und dem zu dir stehen als zu tun hat. Also wir könnten auch sagen, wenn wir immer zu uns stehen, dann leben wir eine Qualität, die wir niemals hinterfragen müssen, weil sie immer für alle und alles stimmt. Wenn wir der Wahrheit treu sind und das Risiko muss man eingehen. Also die Idee, die man hat, wenn ich dem jetzt treu bin, als ich früher versucht habe, dem so zu sein, wie ich bin, da war das nicht erlaubt, wurde bestraft vielleicht sogar. Aber heute ist niemand mehr da, der dich dafür bestrafen kann. Also riskier's. Und wenn jemand noch dagegen ist, dann heißt es, du bist noch nicht total dafür, dass sich deine Wahrheit ausdrückt. Das ist der äußere Hinweis dafür. Also wenn jemand mit deiner Klarheit und deiner Wahrheit nicht zurechtkommt, dann heißt es, du stehst noch nicht total zu dieser Wahrheit.
Dann in welche Richtung soll ich gehen, um da mehr dazu zu stehen?
Indem du schaust, wie wertvoll es ist, dass es vor allem wertvoll ist, deine Wahrheit zu leben und auszudrücken. Dass es wichtiger ist, als dass jemand anders was dagegen hat. Und dann wirst du sehen, wenn du dazu stehst, werden auch die anderen das nicht hinterfragen. Das ist das Geheimnis der Resonanz. Bist du dir treu, werden die anderen dir auch treu sein. Ganz einfach.
Da muss der Impuls von mir gehen.
Ja. Aber das Leben ist eigentlich so, wenn wir uns nicht treu sind, werden wir immer herausgefordert von irgendjemandem, der uns die Möglichkeit bietet, entweder treu zu sein oder uns zu verraten. Das wirst du kennen. Weil bei einem solchen Thema passiert, weil man dann diese Resonanz so stark aufgebaut hat, immer wieder etwas, wo man sich dann wieder verrät. Aber jede Möglichkeit, herausgefordert zu sein, bietet die Chance, darüber hinauszugehen und zu sagen, so, damit höre ich jetzt auf, weil das tut nur mir nicht gut und eigentlich auch niemand anderen. Und es wird immer wieder Menschen geben, denen deine Wahrheit nicht gefällt. Aber willst du ein Leben leben, was den anderen gefällt, ist es nicht dein Leben. Und da leidest du. Und außerdem können wir gar nicht wissen, was den anderen gut tut. Das wissen sie ja selber nicht. Wer weiß schon, was ihm gut tut. So gut wie niemand. Aber wenn du es weißt... Cool.
Nicht.
Aber das ist zu erfahren, wirklich zu schauen, so was ist jetzt das, was ich hier ausdrückt, was ich mir aufdrängt, was ich eigentlich sagen will oder was jetzt ansteht zu tun oder zu lassen. Danach zu leben, in den kleinen Dingen damit anfangen und dann siehst du, das gibt einen Selbstläufer. Wie geht's dir gerade?
Gut.
Okay.
Danke.
Ja, gerne.
Ich finde das schon phänomenal, wie das, was du jetzt besprichst, ich weiß, dass das immer für alle in irgendeiner Form von Bedeutung ist. Ja. Aber wie gezielt das dann auch ankommt, also auch jetzt bei mir konkret.
Ich bin Schütze.
Okay. Als sie vorhin über ihre Schmerzen gesprochen hat und du ja was dazu erklärt hast, dann haben sich die Stellen bei mir massiv gemeldet, die mir auch Schmerzen bereiten. Es wurde weiter zurückgeführt, dass es dann etwas mit dem Thema Angst zu tun hat. Und normal wird natürlich mein Gehirn sofort die ganzen Möglichkeiten oder versucht, was zu finden, was jetzt so Angst für mich bedeutet. Also wovor habe ich wirklich Angst? Man kriegt dann aber nicht so, auf die Schnelle zumindest, nicht so die Antworten. Na, was denn du jetzt... Wenn du schon Angst hast, dann möchtest du wenigstens wissen, wovor du Angst hast oder was es ist, was dir Angst bereitet. Da kommt aber nicht so jetzt so ein klarer Hinweis oder so. Ja. Jetzt hast du mit ihr gesprochen und da fühlte ich mich auch angesprochen wieder und habe natürlich sofort wieder versucht, da so was, dass sich was in mir zeigt. Hat auch nicht so schnell geklappt. Ja, wovor habe ich Angst? Die Frage steht.
Ah, ich dachte, jetzt gibt es mal eine Antwort. Dass ich mal ein bisschen entlastet bin. Dann jetzt kommt es wunderbar. Wieder nicht.
Oder was lebe ich nicht, was ich, also auf Sie jetzt bezogen, weiß ich nicht. Also es könnte sein, wenn ich jetzt so mich selber ein bisschen trösten will, es wird sich schon noch zeigen. Ja, aber die Ungeduld ist trotzdem da.
Ja, also da du ja auch schon erwähnt hast, dass du dich in Resonanz zu ihr empfunden hast und dann in dir dann auch diverse Stellen dann gesagt haben, hallo, hier bin ich, da habe ich das Thema auch, kannst du natürlich davon ausgehen, dass das auch eine Lebensverweigerung ist. Mhm. Weil du bist ja auch jemand, der wirklich viele Konzepte hat in Bezug zu was wie sein sollte. Und das ist schwer zu überwinden, aber das heißt Kontrolle. Und Kontrolle hat immer damit was zu tun, dass Angst ist, die nicht aushaltbar ist. Mhm. Und dass man dann glaubt, man kommt damit klar. So, und damit würde das bedeuten, man kommt mit seiner Angst in Kontakt, wenn man schaut, wenn man wach ist, wie man funktioniert. Weil das Leben bietet dir als Wiederholung von deinen Tendenzen immer wieder dieselben Momente oder dieselben Gefühle und dasselbe Unaushaltbare. Und da brauchst du einfach das Wachsein dafür, wann dein System jetzt anfängt, sich zusammenzuziehen. Ich glaube, ich habe das irgendwann auch schon mal gesagt oder auch nicht. Vielleicht ist es auch wieder entfallen. Also wann dein System anfängt, also wenn du das Gewahrsein auf deinem Körper hast und dann das System anfängt so zusammenzuschrumpfen sozusagen oder zu reduziert zu sein und du dann als Mechanismus sofort in die Kontrollmechanismen gehst, dann hast du immer mit Angst zu tun. Bist du dir die früher gewahr, wenn sie anfangen, dich da energetisch zu kriegen oder aufgrund deiner Konzepte du das feststellst, das passt jetzt hier gar nicht und wahrscheinlich bin ich jetzt in Angst, dann offen zu sein dafür, dass die Angst, die dann da ist, auch anwesend sein darf, also gefühlt sein kann. Das wäre der Schritt raus. Und dann kannst du nach und nach sehen, so wovor habe ich eigentlich Angst? Weil ich kann es jetzt nur grundsätzlich sagen, das ist einfach die Idee, dass alles, was deine Konzepte jetzt durcheinander bringt, davor hast du Angst. So, damit voll im Leben.
Und dann ist es ein Konzept, sich einzubilden, dass ich diese Angst eben nicht habe vorm Leben. Oder ist das dann auch eines dieser Konzepte?
Es ist eine Idee, weil ja Angst, die man hat, oft dazu führt, dass man sie extrem verdrängt und dann eben auch nicht wissen kann aus seiner Sicht, dass man sie hat. So, also damit aufzuhören, zu sagen, ich habe keine Angst, sondern zu schauen, habe ich Angst? Oder was läuft eigentlich in mir? Also ich soll das jetzt nicht ständig sagen, ich suche jetzt nach der Angst, sondern wie gesagt, wach zu sein für das, was in deinem System passiert und dann zu schauen, was ist es? Und wie reagiere ich darauf? Ist es jetzt gut, der zu folgen und anfangen zu kontrollieren und sie zu verdrängen? Oder wäre es nicht besser, sie jetzt da sein zu lassen? Oder was auch immer das dann ist, mit dem zu sein. So, und indem du das tust, verbraucht sich die Energie in dem damit sein. Und du kannst nicht mehr in die Kontrolle gehen und kannst dir dann auch nicht mehr vormachen, ich habe mit dem und dem und dem nichts zu tun. Oder du hast, ich habe keine Angst. Sondern du spürst dann, was ist. Und dann weißt du es aus dir heraus. Wann immer die Neins kommen zu irgendwas, was so strategisch ist wie, das mache ich immer, das muss immer sein, das darf nie sein, dann dafür wach zu sein. Dafür ist dann oft schon zu spät, wenn die Kontrolle passiert. Aber da kannst du wissen, so jetzt war ich gerade in Angst. Alles, was das Konzept von uns bedroht, wie wir sind sein sollten, wie andere sind sein sollten, hat mit Angst zu tun und das können wir schwer aushalten. Wir haben Angst, unser System zu verlassen. Angst, da rauszugehen in das Unbekannte. Aber das ist Leben pur.
Also geht es nicht so sehr darum, jetzt die Angst vor dem oder dem oder dem so zu benennen, sondern einfach nur zu sehen, dass Angst ist.
Ja.
Und die nicht durch Kontrolle oder ähnliche anderen Mechanismen, Konzepte, wie auch immer genannt, deckeln zu wollen oder damit klarkommen zu wollen, ist vielleicht der bessere Ausdruck sogar, sondern sie eben wirklich zuzulassen. Also das Gefühl von Angst.
Genau.
Und da kommt bei mir immer dieser Spruch, das ist eigentlich die Angst vor der Angst. Also ohne jetzt, ich finde ihn eigentlich ganz gut, weil damit nicht so zum Ausdruck gebracht wird, wovor hast du denn Angst, also das im Detail jetzt abzuklären zu wollen.
Aber du, mit dem Konzept wirst du dich immer darin wiederfinden, dass du sagst, okay, ist es jetzt die wirkliche Angst, die ich habe, oder ist es die Angst vor der Angst, und jetzt habe ich die aufgelöst, was ist denn noch dahinter? Mhm. Würde ich nicht empfehlen, wird einfach sein, so was taucht hier auf und alles, was auftaucht, darf da sein.
Okay.
So, und dann darf auch irgendwann das Glückseligkeit da sein. Das ist ja auch nicht so schlecht.
Ja, ist nicht schlecht. Aber diese Momente gibt es auch.
Ja, und da wirst du auch nicht sagen, nee, das brauche ich jetzt nicht.
Nein.
So, und die anderen Dinge sind die dir auch nützlich sind oder besonders nützlich sind, weil die eben den Raum freimachen für die Empfindung von dem, was wir sind.
Das ist phänomenal. Jetzt diese Fragen, die sich so spontan ergeben haben, habe ich ja jetzt gestellt. Die sind gestellt. Aber Sie haben schon nicht mehr diese diesen Impuls, hier vorzukommen und sofort geklärt haben zu wollen, sondern es ist jetzt so umgangssprachlich gesagt, es steht jetzt sozusagen nicht ungeklärt, aber im Rahmen. Also, wie soll ich das ausdrücken? Es ist nicht dieses zwanghafte Gefühl, jetzt muss ich das aber klären.
Genau. Es ist mehr das Ruhen in der Frage und auf einer tiefen Ebene die Gewissheit, da wird was kommen und ist alles gut. Muss mir nicht verrückt machen. Muss nicht zwingen.
Ja. Danke.
Gerne.
Hallo Moni. Ich musste heute Morgen an die Szene denken, wo Norbert hier vorkam und wollte unbedingt, dass der Hans noch da bleibt, und das hatte so ein Szenencharakter, also irgendwie so, es war irgendwie so wie Schauspiel. Und das passiert einfach irgendwie so so häufig hier und heute Morgen stand ich, komme ich auf die Ampel zu, um die Hochbahn zu unterqueren und dann steht da eine Frau. So eine, die wohnt in Kreuzberg, das war so eine 30-jährige türkischstämmige Frau und von rechts kommt ein Mann um die 70 an und der beobachtet, ich sehe, dass er diese Frau schon beobachtet. Und dann läuft er von rechts, kommt hinter mir her und tippt die Frau auf die Seite und sagt zu ihr, man muss auch drücken. Und dann dreht die Frau sich um und sagt, man muss auch warten. Und ich guck dann hinter der Frau, ob sie dann gedrückt hat. Und sie hatte nicht gedrückt. Und dann habe ich gedrückt. Und ehe die Ampel grün wird, läuft sie über eine rote Ampel. Und das kam jetzt immer wieder.
Bis den ganzen Morgen schon damit beschäftigt
jetzt. Ja, und alle Situationen, alle Charaktere kann ich annehmen und kann sehen, dass da alles von mir dabei ist. Ja? Der gute Hinweis, auch mal zu drücken. ja, diese Persistenz dann darauf zu bestehen, einfach, man muss aber auch die Regeln einhalten, zu warten und auch jemand, der dann für einen drückt, ja. Ja, und
und du hast dir damit die Möglichkeit genommen, richtig lange zu warten, weil das wäre ja Sadhana.
Ja. Ja, sie hat es ja gar nicht bemerkt, dass jemand tatsächlich
okay.
da gedrückt hat und deshalb ist sie aber rot gegangen. Irgendwie war dann
kommt neben, keine Erlösung.
Ja, genau. Hm.
Du bist jemand, der zieht sowas an. Vielleicht passieren die Dinge auch durch dich. Du bist, hast so einen Hang zu so skurrilen Geschichten, oder?
Ja.
Immer wieder.
Ja, also.
Du tauchst irgendwo auf und die Menschen die drehen total durch.
Ja.
Ein Katalysator für neue Verhaltensweisen. Sie wurde einfach über die Ampel gegangen, die Rote. Ja.
Ich weiß nicht.
Ja,
also jedenfalls so. War ich doch amüsiert und wollte das einfach kurz teilen. Und ja, dass ich einfach... Ja, ich meine, es ist im Moment einfach so wenig, dass humane Interaktion auch stattfindet. Und deshalb ist es, auch wenn es jetzt vornehmlich erstmal belehrend sein sollte und ein bisschen besserwisserisch von diesem älteren Herrn vielleicht, und vielleicht ein bisschen störrisch von dieser jungen Dame, aber es war trotzdem irgendwie, es war wie eine humane Interaktion, sagen wir so. Und ich konnte da teilnehmen und war damit auch dabei und konnte mich wirklich in diesen Personen so wiederfinden, was die für Anteile haben. Und
du wolltest nur sagen, alles, was dir begegnet, bist du.
Irgendwie schon, ja.
Kann sich nicht mal einen Moment ausruhen.
Ja, das kann man nicht. Nee. Und es ist die ganze Palette irgendwie. Es ist die ganze Palette von, ja, nicht nur die guten Sachen, sagen wir so. Ja. Also.
Okay.
Ja, also irgendwie. Hört sich jetzt danach an, dass ich irgendwas beichten müsste oder so. Nee, irgendwie nicht, aber ich merke halt, wie das Negative auch in mir ist. Und sich immer abzugrenzen und zu sagen, die Leute sind ja und so weiter, das kann ich einfach nicht mehr, sondern oder wenn ich es mache, dann merke ich sofort, dass es einfach wieder auf mich zurückfällt. So, ne?
Gut. Klingt gut. das zu sehen, aus der Bewertung auszusteigen, heißt ja, dass du dann dich den Tendenzen öffnest, die du hast, welche auch immer das sind. Mhm. Und du bist bei dir und setzt dich mit dem auseinander, was dich davon abhält, bei dir zu sein. Klingt gut. Mhm. Mhm. Wir müssen ja wirklich die, also wir haben ja immer die Tendenz, über viele Jahrzehnte alles nach außen zu geben und zu sagen, das oder die Welt oder andere sind für das verantwortlich, wie es mir jetzt geht.
Ja.
Und die Umkehrung findet dann statt, wenn du sagst, so, ich muss hier schauen, ich muss hier schauen, ich muss hier schauen. Das Spannende ist, dass die Welt sich dann nach dir richtet. Deswegen sagte ich ja, du stehst an der Ampel und dann passierst du durch die anderen, die da sind.
Mhm. Ja. Ja, und es... Irgendwie weiß ich nicht, wie ich es jetzt sagen soll, aber das Spiel machte... Also, wenn man einen Krimi sieht, so, dann, da hat man das Gefühl, irgendwie ist jemand der Mörder. Und es ist spannend. Und es ist aufregend. Aber wenn man rauskriegt, dass man selber der Mörder sein könnte, es wird irgendwie kritisch. Und Angst kommt hoch und man will es nicht immer sein, ja. Gerade, ich meine, das meinte ich mit diese Tendenzen.
Ja. Du sprichst du, was heißt nicht immer sein? Ich denke, du wolltest es nie sein und du hast deinen Henker verdrängt. Mhm. Und das wird dir jetzt sichtbar und du sagst, naja, dann lieber nicht. Mhm. Aber eher zu sehen, so, das ist da, okay, gehört auch zu mir, ist auch eine Energie, die in mir gebunden ist noch, aber prinzipiell als Qualität vorhanden.
Ja.
So, und die anerkennen und so schauen, so, was macht das mit mir, dass ich dieses Gefühl habe und das in dir ausleben zu lassen, öffne dich in diese Qualität von dieser Seite. Du verdrängst sie dann nicht.
Ja.
Weil das so, wie es sich jetzt ausdrückt, sind das Anteile, die verdrängt sind, nach dem Motto, damit muss ich klarkommen. Dabei sage ich die ganze Zeit, das ist das Beste, sich dem zu öffnen, weil darin die ganzen Potenziale liegen. Und alles überdeckt, was an Qualität eigentlich da ist. Der Versuch, nicht so zu sein, wie man aber eigentlich ist.
Ja, um das nochmal wirklich auf diesen Krimi hinzuführen, ist, ich will einfach nicht der Mörder sein. Der Mörder, mein Leben irgendwie
choppt,
und vielleicht die letzten 50 Jahre oder 40 Jahre getan hat.
Ja, dann geh in Satsang, dann lernst du bist nicht der Schlechte. Und du bist nicht schlechter als die anderen.
Aber muss ich nicht erst der Schlechte, muss ich nicht erst erlauben, der Schlechter zu sein, um herauszufinden.
Habe ich gerade versucht, dir zu sagen, im Satz davor.
Wenn ich das jetzt als Frage formuliere, dann habe ich es ja eigentlich schon begriffen, obwohl ich es nicht...
Ja, klingt gut.
Ja, aber dadurch, dass ich es nicht wirklich bewusst aufgenommen habe...
Wird sich zeigen, wie du im Leben damit umgehst, wenn diese Seiten in dir auftauchen. Verdrängen oder... offen bleiben.
Mhm. Ja, jetzt kommt einfach so Aufregung so in mir hoch.
Die Freude vor den dunklen Zeiten.
Kann man davor Freude? Ja, ich meine, wenn man das beständig im Blick hat, das, was du sagst, dass das letztendlich Geschenke sind, dass diese dunklen Seiten auftauchen, um sie dann zu erlösen. Aber in dem Moment ist das einfach nicht so.
Ja, aber dahinter verbirgt sich Lebendigkeit, Spontanität, die Wahrheit. Mhm. All das. Und wir haben, also ich habe ja erwähnt, geh mal den Satz an, ja? Vielleicht bist du ja gerade in Satsang, wäre gut.
ja.
So, und da das Zentrale von dem Teaching von Satsang heißt, du bist nicht das, was all das erlebt. So, und aus der Perspektive kannst du dann damit sein, dass irgendjemand, der du nicht bist, da durch diese Dinge da durchgehen muss. Du kannst Mitgefühl haben dafür und Gelassenheit dafür haben und Humor haben, den hast du ja. Siehst mit deiner humorvollen Seite, weil das ist schon die Möglichkeit, die du ja schon die ganze Zeit nutzt, um mit dem, was die Welt ist, klarzukommen. In einer guten Weise, wie ich finde. Oft ist es sehr sarkastisch, zynisch und so weiter, aber immerhin. Es ist eine Distanz.
Ja, aber es ist irgendwie eine Distanz. Es schafft eine Distanz, wo ich finde, dass ich das sozusagen einsetze, um diese Distanz zu halten. Obwohl es anders aussieht. Also.
Ja, ja, beides passiert aber dabei. Mhm. Weil die Möglichkeit, dich einzuschränken, hast du jetzt genutzt und jetzt nutzt dieselbe Möglichkeit, um dich zu erweitern. Dasselbe Potenzial, den Humor von der sarkastischen Seite hin zu dem, was dir selbst einen anderen Freude macht, so wie vorhin, war ein gutes Beispiel dafür. Genial, weil es hat dich und hat alle erfreut. Also mich jetzt, jedenfalls will ich nicht für alle sprechen, aber die Stimmung war gut. Mhm. Kann man sagen, das Publikum war erfreut. Du hast es gut unterhalten. So, das ist die Seite, das ist eine Schönheit, das zu sehen und auch so mitzuteilen. Das ist die andere Seite, das ist die intelligente Seite, die du für dich selber nutzt. Und es schafft keine Distanz. Es schafft eine, aber keine, die das verdrängt, was da ist. Was geht gerade ab, energetisch, weil das ist jetzt tief durchgeatmet. Also was in dir aufgestiegen?
Ich hatte jetzt das Gefühl, dass ich was sagen muss und mir fiel gerade nichts ein darauf.
Ging das?
Ging so gerade noch. Deshalb habe ich mal, um den Sauerstoffbedarf auch nochmal zu decken, ausgearbeitet und eingeatmet. Was kann ich sagen? Ich versuche es weiterhin offen zu bleiben und ja. Danke, dass du noch nie hingekommen bist. Das ist ja nicht einfach im Moment.
Ich hatte den Drang, hier sein zu müssen, ja. Sagen wir es mal so. Ich hätte es mir leichter machen können und sagen, ich komme nicht. Nee, aber irgendwas in mir sagt, ich muss dahin.
Ja.
Egal, was die Umstände sind. Oder vielleicht gerade wegen.
Vielen Dank.
Gerne.
Kommen wir noch mal kurz. Also ja gleich Pause eigentlich.
Kann ich noch einmal kurz fragen, was fragen?
Vor dir danach haben wir noch Zeit genug.
Gut.
Ich wollte kurz fragen, wie ist es eigentlich, wenn die Idylle oben einen ein bisschen so, sage ich mal, so einschränkt? Wie kann ich das denn umsetzen, dass ich nach unten komme, ohne dass ich diese Bewusstheit, ich hätte gerne, also ich habe mich ein bisschen, also ich habe mich dran gewöhnt, oben immer zu sein. Und jetzt ist es so, dass ich mich da irgendwie es mit mir selber mache. Und die Bewusstheit kommt da immer mit mir ins Spiel. Also ich will da immer diese Glückseligkeit und Bewusstheit aufrechterhalten, aber es gelingt mir nicht, weil ich da oben bin. Was soll ich denn dann machen?
Ja, runterkommen. Du kannst eine gewisse Qualität von Bewusstheit nur halten, wenn du wirklich im Körper verankert bist.
Und das geht auch, wenn man ganz oben im vierten Stock ist? Das geht auch.
Du meinst dann den Zugang zum vierten Stock weiter zu haben, während du dich im Erdgeschoss befindest oder im Untergeschoss?
Ja, genau. Also ist dann die Bewusstheit so
vernachlässigt man das da ein bisschen?
Du musst es so ausprobieren. Aber du weißt ja, es geht nicht, du kommst nicht drum herum, dass du dich nicht auch verankerst.
Okay.
Und weil Glückseligkeit oder Qualität zu leben, die immer nur dann zustande kommt, wenn du nicht in Verbindung mit dem Körper bist, ist nicht wirklich eine Glückseligkeit, ist eine gemachte Glückseligkeit, also mentale.
Ich habe momentan zwei Dilemma. Und das erste ist, dass ich da oben bin und dass ich mich da nicht so gegründet fühle, also geerdet. Ne? Geerdet ist immer das Richtige. Ne?
Ja.
Und das zweite ist, diese Kälte verunstaltet mich so, dass es für mich gar keinen Spaß macht. Diese Spontanität ist nicht da. Der Frieden ist weg. Irgendwie der Winter frisst mich auf. Und ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Und es ist ganz komisch. Und ich bin dann immer neidisch. Ich gucke dann immer die Satsangs bei YouTube. Und dann bin ich immer so etwas neidisch, dass ich im Winter das alles ertragen muss und dass ich dass ich oben weniger so Platz habe. Und dann weiß ich nicht, wie ich da so mit handeln kann. Und das Wichtige ist ja, dass man darauf klarkommt, die Klarheit irgendwie aufrecht zu erhalten. Ne? Und da lese ich unglaublich viele Bücher von Ramana und von Ihnen, von Muni, von dir. Habe ich auch ein bisschen was gelesen.
Das Inhaltsverzeichnis.
So weit bin ich noch nicht gekommen. Ich habe noch kein Buch von Ihnen geholt. Ich habe mir nur bei Ihrer Webseite habe ich ein bisschen was gelesen.
Okay.
Und vielleicht holt mich das ja ein bisschen runter, wenn ich mir ein Buch hole von Ihnen.
Keine Ahnung. Erstens kannst du sagen und zweitens kannst du auch ein Buch kaufen, wenn du das willst. Aber du musst nicht. Wir können auch so schauen. Also schau, die Kälte im Winter, die muss dir was ausmachen, weil du energetisch nicht im Körper bist. Also bist du mehr verankert oder geerdet im Körper, hast du auch ein anderes Körpergefühl. Und trotzdem kann es sein, dass du nicht heiß bist auf Kälte, also dass das deinem System
ich mag die Kälte nicht so.
Nicht so entspringt oder entspricht. Dann zieh dich warm an, stehst du.
Bringt nicht so viel, der Winter macht trotzdem irgendwas.
Ja, das stimmt. Aber ich denke mal, du kommst durch den Winter in die Tiefe deiner Emotionen, die du gerne abwehrst, weil du immer mental oben unterwegs bist. Okay, das ist, was der dann schafft. Also Herbst, Winter, das bringt dich da mehr zu dir und das wehrst du mit aller Vehemenz ab.
Ja. Ja,
deswegen verkümmerst du auch dann da oben, letzten Endes. So, wie kommst du in die Mitte? Du kannst dich ganz bewusst mit deinem Bewusstsein auf deine Füße fokussieren und kannst schauen, dass die Energie mental, weil du mental fit bist, nach unten geht, in die Erde, Erdmitte, da wo es total warm ist, von mir aus, ja, wo der Erdkern ist ja absolut warm.
Das trainiere ich, ja.
Wärmer als Zimmertemperatur sogar. Und dich da wirklich zu verankern und da zu sein, immer wieder. Mhm. Aber das, was dich mehr interessieren wird, denke ich, ist, wenn du dich deiner Natur widmest und dich fragst, wer bin ich? Und damit bist zum Beispiel, oder dich nur auf dein Herz besinnst und in deinem Herzraum, in deinem Zentrum bist, also dich deiner
wahren Identität
öffnest, dann bist du automatisch versorgt, du bist automatisch geerdet. Das heißt, du musst dann nichts weiter tun, als genau das zu leben.
Mhm.
Weil das zentriert dich genau da, wo du sein musst. Und das ist unterhalb des Verstandes, also mehr im Herzen und dann auch drüber hinaus in die Füße und so weiter. Meine Erfahrung.
Mhm.
Bist du auch richtig, du merkst richtig, wie du energetisch versorgt bist. Und das merkst du schon in der Meditation, wenn du das denn praktizierst, ohne irgendeine Idee zu haben.
Okay. Und wie ist es eigentlich mit dem, ist es eigentlich so üblich, dass andere Wesen, also den Tieren traue ich das jetzt nicht so ganz zu, aber ich glaube bei Bäumen oder so, ich gucke immer einen Baum an und dann denke ich, dass die das auch mitbekommen, ne? Und ist es auch so, dass diese Bäume, die leben ja erstens länger
Und zweitens weiß man gar nicht so wie das Spektrum, ob die haben die ein Gravieren deres Bewusstsein?
Als wer?
Als die Menschen?
Nein, sicher nicht.
Nee?
Nein, aber sie haben auch ein Bewusstsein. Alles, was existiert, hat ein Bewusstsein. Oder anders gesagt, das Bewusstsein ist sich seines selbst als der Tisch, als das Aufnahmegerät, als die Rosen, als die Vase, als du, dein Pullover und was auch immer, alles bewusst. Das ist wahr. Und Bäume kommunizieren auch untereinander. Das ist wahr. Aber nicht so bewusst, wie wir das tun. Nach dem Motto, oh, der Baum da drüben, der ist cool, da gehe ich jetzt mal hin in mein Bewusstsein.
Ja, das ist ja die Frage, ne? Also, die kommunizieren die ganze Zeit, ne?
Die sind vernetzt, kann man sagen. Das stimmt.
Also, das ist so,
wenn ein Baum eine... Ich habe das über viele Jahre gemacht, als ich mit meinem Hund spazieren ging, habe ich mich an einen Baum gestellt und habe den geheilt. Oder habe einen Austausch, sagen wir mal, besser so, ich habe den geheilt. Das, naja, also die Hände dran oder dran gelehnt oder umarmt und dann gesehen, dass die Schwingung des Baumes sich erhöht dadurch. Ja? Und nach und nach habe ich das bei mehreren gemacht und auch wenn ich es nicht gemacht habe, habe ich gesehen, wie deren Schwingung dann zugenommen hat. Also das heißt, du kannst den ganzen Wald transzendieren und in eine höhere Schwingung versetzen. Aber das können die nicht untereinander. Die können nicht sagen so, wir sollten eigentlich, jetzt ist die Zeit, die Menschheit ist in einer dunklen Phase, so lasst uns zusammenstehen und hier Energien austauschen, um die zu retten. Das ist nicht möglich, weil die das Gehirn nicht haben, was wir haben.
Aber sie kriegen das schon auch hin, in einen Zustand eines Heiligen zu kommen, oder?
Nein.
So raffiniert
sie sind aber nicht so davon getrennt wie wir, wenn wir in unserem Bewusstsein eine falsche Identität aufrechterhalten, was die Bäume nicht können. Die können nur sie selber sein. Daher sind sie reiner in ihrer Ausdrucksform als
wir. Ich hätte gerne auch so ein langes Leben, ne? Weil die leben ja über 10.000 Jahre.
Du lebst ja ewig als das, was du wirklich bist, aber die Form vergeht. Du musst dich nicht darum kümmern, ewig zu leben. Du musst dir keine Pyramide bauen und die ganzen Rituale machen lassen, musst dich nicht ausnehmen lassen, sodass deine Organe in irgendwelchen Gefäßen sind und damit du im nächsten Leben dann wieder starten kannst als Einbalsamierter. Das brauchst du alles nicht, weil du bist schon die Ewigkeit selbst.
Ja. ich freue mich nur so, ich frage mich nur so, wie kann man, was ist?
Sie freuen sich über dich, das ist doch schön.
Ja, ich wollte noch was, mich hat das so, ich wollte so fragen, darf man auch so Sachen fragen wie, hat das da bin ich schon informiert. Ja, der Winter.
Ja, der Winter
macht mich fertig.
Nein, der ist ein Hinweis für dich, dass es noch ein paar Ebenen anzuschauen gilt.
Ja.
Die in der Tiefe noch nicht gesehen wurden und du versuchst, sie zu verhindern. Ja. Deswegen gehst du dann lieber nach außen, nach oben, dahin, wo es schön ist. Und das, was nicht schön ist, versuchst du zu verdrängen. Und das ist nicht gut auf Dauer.
Ja, genau.
Je mehr du unten bist oder da bist, können wir sagen, dann bist du eigentlich erst wirklich da. Umso mehr kannst du sehen, was es zu handeln gilt. Also was jetzt dran ist, als nächstes auch. Das brauchst du dann nicht mental zu reflektieren. Sondern das System zeigt dir in den Impulsen, die darin auftauchen, was der nächste Schritt ist. Und auch, ob es wichtig ist. Und es wird wichtig sein, dahin zu schauen in die Ebenen, die du gerne nicht sehen möchtest.
Ja, ich bin total verblüfft, dass ich noch so jung bin und noch so viele Jahre noch vor mir habe, also ein spannendes Leben vor mir habe.
Aber du sagst, ich habe Angst, dass ich nicht so alt werde, aber du bist noch ganz jung, ist doch genial.
Ja, das finde ich auch.
Und jetzt schon zu denken, was ist, wenn du nicht mehr bist, ist cool, weil du dich dann mit dem Tod auseinandersetzt. Und dann aber auch, wenn du das wirklich tust, sehen wirst, dass du gar nicht sterben kannst.
Hm. Ja, das ist schon unfassbar, dass man das mitbekommen kann, auch als Mensch, dass diese Angst vorm Tod, dass man die auch so fühlen kann und dass das auch einen so auch trotzdem was gibt, auch wenn sie da, also auch wenn es präsent ist, ne?
Da, ja, gerade. Ja.
Ich habe aber so Winterdepression und da nehme ich zum Beispiel, das habe ich jetzt letzte Woche gemacht, da nehme ich so so ein Mittel, das heißt Bachblüte, ne? Und
schon mal gehört, ja.
Und das hilft, über den Winter zu kommen. So, und ich nehme dann etliche Sachen, aber ich glaube, Bachblüten sind tatsächlich das Richtige. Und da bin ich auch sehr mit meiner Freude und so konfrontiert und meine Angst und so, und das schätze ich sehr.
Mit deiner Freude konfrontiert klingt ein bisschen schräg, weil damit ist man eigentlich nie konfrontiert. Freudig ist man.
Ja, freudig ist man, aber nicht ständig, ne?
Stimmt.
Und wie kann man das ändern?
Verwirkliche dich.
Nur so, ne?
Lebe dein ewiges Leben. Aber du bist da nicht jeden Moment extrem ekstatisch, das nicht.
Aber das will ich.
Freudvoll, aber. Ja, freudvoll. Du bist immer an der Kante, wo das ganz leicht in die Freude kippt.
Ja.
Aber Leben ist nicht so, dass ein konstantes Gefühl dich trägt und sonst nichts stattfindet. Passieren alle möglichen anderen Gefühle auch.
Und Sie haben das, du, Entschuldigung, ich darf du sagen, ne?
Naja.
ich wollte fragen noch, so ekstatisch bist du, also soll ich Sie oder du?
Ich habe dir schon du angeboten, aber...
Ach so, okay.
Ist okay, dass du nochmal nachfragst, aber du ist okay.
Sind Sie dann so total ekstatisch in jedem Moment?
Du.
Bist du dann total ekstatisch in jedem Moment?
Nicht total ekstatisch, aber total zufrieden.
Zufrieden?
Ja. Und es braucht, ja, sich, braucht ja nicht viel zur Ekstase, habe ich ja eben versucht anzudeuten. Es ist immer so an dem Limit, dass es nicht viel braucht und dann ist es schon so. Aber ständig, du warst ja vorhin auch schon da, ständig ekstatisch zu sein, kann niemand aushalten.
Ja.
Daher ist es so eingerichtet, dass es auch nicht stattfindet.
Mhm. Und so haben Sie zum Beispiel auch...
Du.
Achso, Entschuldigung. Ich wollte noch mal kurz was fragen. Ist es eigentlich so, wenn man eher dahin geht, wo es wärmer ist, ist es dann so, dass man sich eher schätzt? Oder ist es unabhängig so? Ist der Winter eigentlich dafür da, dass die Kälte so einen so mitnimmt?
Ist das eigentlich so? Das nicht. Aber das sind Zyklen im Menschen, die uns unterstützen, dass wir dann uns das anschauen, was in uns noch passiert und was es zu erkennen gilt, aufzulösen gilt. Dafür ist es vielleicht da. Aber es ist, wie es ist. Warum es jetzt genauso ist, wissen wir nicht. Aber alles kommt und geht und lehrt uns ja auch. Also die Jahreszeiten lehren uns ja auch, wie Leben funktioniert. Also auch in uns. Wer hat dir den Rat gegeben, Bachblüten zu nehmen? Du dir selbst?
Meine Mutter hat mir das, glaube ich, empfohlen. Okay. Und dann habe ich das selber ausprobiert. Also das war ungefähr so, dass ich das dann so ausprobiert habe. Und dann habe ich zum Beispiel eine Bachblüte, die heißt Larch, genommen. Und die hat mir sehr geholfen, im so spirituell auch das wirklich zu verstehen, dass man nicht so im Minderwert ist zum Beispiel. Und ich habe da auch meine Probleme mit Depressionen und so. Das hat mir sehr geholfen. Und ja, jetzt warte ich nur auf den Sommer, dass ich da wieder zu mir komme. Ne?
Das ist lang.
Ja, dauert lang. Noch lang. 4 Monate, ne?
Ja, daher ist es wichtig, deinen Fokus da zu haben, was du warum unterdrückst. Aber das können wir jetzt nicht weiter abhandeln, weil wir haben jetzt gerade schon.
Ich versuche, mein eigener Pause. Heiler zu sein.
Ja, aber das ist dann gut, wenn du wirklich an dem Punkt bist, dass du der eigene Heiler sein kannst. Ja. Ich würde dir empfehlen, einen Homöopathen aufzusuchen.
Ja.
Der dich sieht, weil sich selber zu sehen, wenn du in einer depressiven Stimmung bist oder überhaupt nicht so ganz bei dir, ist schwierig. Bis unmöglich. Also brauchst du jemanden, der dich sehen kann und der dich dann mit Mitteln entsprechend unterstützt. Da kommst du weiter. Weil du wirst immer versuchen, mit den Mitteln, die du nimmst, nicht an deine Themen zu kommen.
Verstehe.
Ja. Daher.
wäre es besser. Gut, wenn du nachher noch Fragen hast, können wir schauen. Lass uns jetzt erstmal in die Pause gehen.
Danke.
Ja, gerne.